Also vielleicht kurz vorweg, es ist tatsächlich jetzt auch ein Formatwechsel, weil ich jetzt hier eher so eine Art Bildervortrag mache. Aber ich zeige Bilder, die habe ich bis jetzt fast ein bisschen vermisst, Tanzfotografien auch jetzt hier an die Wand zu werfen, aus bildrechtlichen Gründen, das haben wir eben schon geklärt, können die dann aus archivrechtlichen Gründen, können die hier dann nicht gefilmt werden, aber Sie und ihr dürft die dann immerhin sehen. Und genau, also Formatwechsel in dem Sinne, dass ich hier jetzt auch einen Input gebe, der also so 4 Stunden bis 20 Minuten dauert und auch ein historischer Exkurs ist. Insofern ja auch ein bisschen von dieser Gegenwartsdebatte jetzt erstmal wegführt. Ich habe mich wesentlich an dieser Frage, die hier eben auch noch zu lesen war, orientiert oder an diesem Thema, das Bild vom Tanz oder wie entsteht eigentlich unser Bild vom Tanz. Und ich beginne aber ohne Bilder. Isadora Duncan, Václav Nijinsky, Loy Fuller, Josephine Baker, Mary Wigman, Alexander Sacharow, Midi Impikow, Valerie Katina. Welche Bilder haben Sie im Kopf, wenn ich diese Namen nenne? Und woher kommen Sie? Diese Frage ist natürlich nicht so leicht zu beantworten, genauso wenig sind die Ursprünge oder der Ursprung dieser Bilder, also woher sie kommen, ja, zurückzuverfolgen. Wichtig ist, dass diese Bilder, die wir im Kopf haben, immer oder meistens auf der medialen Übertragung von Bewegung gründen. Der Übertragung in andere Körper, das konnte man gestern wunderbar auch wieder bei der Rekonstruktion von Sacharow durch Claudia Hirschke sehen. Übertragung in Notationen, in Schriften, Texte, Zeichnungen, in Filme und eben in Fotografie. Und um Letzteres soll es eben jetzt gehen. Und ich habe meinen Beitrag so in 2 Teile geteilt. Es geht einmal nur darum, einen kurzen historischen Einblick zu geben, zu welcher Zeit bewegen wir uns, wenn ich von früher Tanzfotografie spreche, und dann anhand eines Beispiels eben ja, nochmal genauer nachzuschauen, wie genau entstehen diese Bilder in unserem Kopf oder wie lässt sich das so ein bisschen sortieren. Zum ersten Teil, also gerade diese Übertragung von Bewegung, ist es tatsächlich die Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Faszinosum für die Fotografie wird. Die Fotografie ist damals, wie wir alle wissen, selber noch ein relativ junges Medium und ja, auch die Entwicklung des modernen Tanzes sind noch relativ frisch. Und so treffen sich eigentlich diese beiden Künste und der Tanz und seine Bewegung werden zu einem ganz begehrten Motiv für zahlreiche Fotografinnen und Fotografen. Es entstehen Fotografien des Tanzes, die sich eben genau dieser paradoxalen Spannung zwischen Bild und Bewegung, also zwischen etwas, was erstmal bleibt, ist oder wirkt, und dem, was vergeht, in Bewegung ist, widmet und die in Szene setzt. Und diese Fotografien, die uns hier vor dem Auge entstehen, sind gezeichnet von dieser Spannung und sind uns eigentlich bis zum heutigen Tage relativ präsent und eben auch in Online-Portalen sehr präsent und zugänglich. Es sind Sprünge, Drehungen, Wendungen, aber auch Momente der Verzögerung, des Innehaltens, des Übergangs, die unsere Wahrnehmung prägen und damit auch das Bild vom modernen Tanz. Die Tanzfotografie folgt in ihren Anfängen um 1900 vorwiegend einem künstlerischen Interesse, ist vielleicht auch hier nochmal wichtig, und sie ist dabei wesentlich von 2 Entwicklungen geprägt, einmal die fototechnischen und ästhetischen Entwicklungen der Moment- und Chronofotografie und dann die sogenannte piktorialistische oder künstlerische Fotografie, die in Anlehnung an die Darstellungsprinzipien der Malerei des Naturalismus und des Impressionismus die Wahrnehmung des Fotografen in den Vordergrund stellt. Also wieder weniger nur, was ist abgebildet, sondern wie wird es wahrgenommen. Und aus dieser Zusammenarbeit, ich glaube, man kann von der Zusammenarbeit sprechen, denn Tänzerinnen und Tänzer suchen auch den Fotografen und umgekehrt sucht quasi der Fotograf Tänzerinnen und Tänzerinnen auf, also aufgrund dieses echten Interesses an dieser Begegnung, rede ich von der Zusammenarbeit, und aus dieser Zusammenarbeit sind verschiedene Fotografien im Umkreis des Pictorialismus entstanden. Meine absolute Lieblingsfotografie, die auch das Cover meiner jüngsten Monographie ziert, von Hubert Erfurt, Valerie Kratina im Sprung. Ich finde, hier kann man auch schon diesen malerischen Einfluss eigentlich ganz gut sehen. Also die diffusen oder diffundierenden Körperglieder an der Peripherie, das Auflösen des Profils, der Sprung gegen das Licht, also ein Malen mit Licht. Ich sage jetzt nicht zu jedem Bild was, nur um einen Eindruck zu geben, Adolf de Meyer aus dem Aprimini der Fugen und dann Edward Steichen, Therese Danke. Eine weitere Schlüsselfigur zu dieser Zeit, die uns sicher auch allen bekannt ist, ist Lloyd Fuller, Schlüsselfigur nicht nur für den Tanz, den modernen Tanz, sondern eben auch für die Fotografie. Denn tatsächlich sind es die ersten Aufnahmen, die schon vor 1900 entstehen, also auf der linken, die Tanz in Bewegung zeigen. Also oft wird gesagt, ja, das ist noch gar nicht möglich, das ist dann erst eben 1910er aufwärts, aber de facto existieren ja diese Bilder von Lloyd Fuller und sind eben auch teils Freilichtaufnahmen, die sind uns, glaube ich, sehr bekannt, und teils eben auch Studioaufnahmen. Interessant finde ich, apropos Bild vom Tanz, dass in unserem, unterstelle ich jetzt mal, dass in unserer Wahrnehmung eigentlich die Bilder, wo sie in weiße Stoffbahnen gehüllt tanzt, präsenter sind als die, die zeitgleich existieren, wo sie quasi selber wie ein Schmetterling aufgepinnt ist und ihre Flügel ausbreitet. Und das eine ist die statisch-statuarische Fotografie und das andere eben diese Bewegungsfotografie, und ja, welcher geben wir den Vorzug, welche ist präsenter, welche ist bis heute in Tanzpublikationen präsenter, das ist eben dann die linke. Die Studiofotografie oder die Atelierfotografie ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon salonfähig, das heißt, es finden, ja, das ist vielleicht auch bekannt, es finden zu der Zeit die meisten Aufnahmen eben im Atelier statt. Aber das ist auch schon etabliert. Es kursieren Fotopostkarten, Bilderserien mit Porträts von prominenten Schauspielerinnen, Varieté-Tänzern und so weiter, die den Fotografen zur Werbung und dem Publikum als Andenken dienen und natürlich auch den Tänzern zur Eigenwerbung dienen. Das ist also eine ganz wichtige PR-Strategie des modernen Tanzes und aber auch ein gewinnbringendes Geschäft für die Fotografen und und für die Verlage, da eben der moderne Tanz zu der Zeit boomt. Ein an der Aktualität des Tanzereignisses orientierter Fotojournalismus ist aufgrund der foto- und lichttechnischen Bedingungen zu der Zeit, also bis 1924 etwa, gar nicht möglich und noch nicht gegeben und unterliegt ja bis zum heutigen Tag den besonderen Bedingungen des Tanzes als Aufführungs- und Bühnenkunst. Nichtsdestotrotz, also trotz dieser Schwierigkeiten, ist Tanzfotografie eben seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts omnipräsent. Bücher, Tageszeitungen, Zeitschriften, Programmzettel, Postkarten, Plakate, Sammelbildalben, Scrapbooks tragen wesentlich zu der Verbreitung des Bildes vom Tanz bei, also wirklich auch ein Bilderboom. Allein in Publikationen zum modernen Tanz werden teilweise über 100 Tanzfotografien abgebildet. Also eine der bekanntesten Publikationen ist sicherlich von Hans Brandenburg, der moderne Tanz. Da wurde auch gestern bei der Walk-and-Talk-Tour immer wieder wurde darauf rekurriert und Bilder daraus gezeigt. Also auch ganze Bücher, kann man so sagen, prägen unser Bild vom Tanz. Und ich habe mal, also ich habe etwa 100 Publikationen, die zu der Zeit entstanden sind, untersucht hinsichtlich ihres Konzeptes, dessen, was Tanzfotografie ist oder wie Tanzfotografie da inszeniert wird. Ich habe da einen Querschnitt von habe mir 16 ausgewählt, die ich genauer untersucht habe. Und habe jetzt spaßeshalber meine Top 10 gemacht an fotografischen Reproduktionen. Hier nochmal die, die ich jetzt ausgewählt habe, geschenkt. Das kann man gar nicht machen. Aber das ist mein Buch. Also das ist die Top 10 an Abbildungen zu einzelnen Tänzern und Tänzerinnen, die ich, wie gesagt, eher so aus dem Versuch heraus mal gelistet habe. Das heißt, ich habe die 16 Jahre angeschaut und habe geguckt, wie oft wird Marion Pickman da abgebildet. Und ja, sie nimmt eben den ersten Platz ein, dann Sandmahesa und dann Grete Wiesenthal, wobei die eigentlich 35 war, weil sie auch mit ihren Schwestern gemeinsam abgebildet wurde. Also sprich, was ich damit zeigen will, also so schwierig quantitative Erhebungen sind in so einem Fall, dass auch die Vielzahl, also die Pluralität einfach von Fotografien, wie oft etwas dargestellt, abgebildet, veröffentlicht wird, natürlich einen Einfluss darauf hat, wie wir Tanz dann am Ende auch wahrnehmen oder ihn erinnern. Und gemeinsam mit diesem fotografischen, mit dieser Präsenz von Tänzerinnen und Tänzern rückt aber auch so ein Versuch eigentlich mit in den Blick, welche Tänzer eben weniger oder gar nicht abgebildet sind. Und auch diese Sensibilisierung finde ich sehr, sehr wichtig. Und da geht es um Fotografien von Tanzschaffenden, die weniger bekannt sind, die aber auch hinter dem Namen anderer zurücktreten. Hier ein Beispiel aus der Lurland-Schule, also auch ganz üblich, dass dann da steht Tanz und darunter eben dann, ich glaube, Sie können das sehen, also Schule für Körperbildung Lumeland. Also sprich, die Körperschulung, die Bewegungsschule, die Ausrichtung, innerhalb derer diese Fotografie entstanden ist, ist dann wesentlich wichtiger als die Namen der einzelnen Tänzerinnen oder Tänzer. Und die verschwinden quasi hinter dem Namen von anderen Personen, von Institutionen oder Ideen. Also Laban, chorische Formation zum Beispiel, steht dann ja natürlich oder von Laban und nicht, wer jetzt da abgebildet ist. Also ich finde, das ist einfach auch mit zu bedenken. Mein Hauptpunkt ist aber, was ich nochmal zeigen wollte, also es geht auch um die Vielzahl und die Vielfalt von Bildern, von Abbildungen, die in verschiedenen Publikationsmedien zu sehen sind und nicht nur das und wie oft sie abgebildet sind, sondern auch wie. Also auch verschiedene Anordnungen habe ich mir angeschaut, also sind es immer so Paarkonstellationen oder Dreier oder noch mehr. Und das kann man natürlich weiterspinnen, bis hin zu Social-Media-Auftritten und so weiter. Also ich denke auch die Anordnung, wie gesagt, also Anzahl, Auswahl, Anordnung prägen unser Bild vom Tanz. Oder eben, wie der Fotohistoriker Jens Ruchertz sagt, ein Foto kommt selten allein. Und ich würde sagen, ein Foto hat viele Gesichter. Und auch dazu ist ein Buch zur Pluralität von mir entschieden, wo auch zum Beispiel Katja Schneider einen sehr schönen Aufsatz verfasst hat und andere. Ein Foto hat viele Gesichter, also sprich diese Idee von Pluralität hat natürlich mit dem Reproduktionsmedium der Fotografie zu tun. Also ich kann sie wieder und wieder, also zumindest auf jeden Fall die historische Fotografie, jetzt ist es ja noch inflationärer eigentlich, aber schon die historische Fotografie hat natürlich den pluralen Charakter aufgrund dessen, dass man sie vervielfältigen kann. Und diese Vielfalt und Vielheit hat eine Auswirkung auf unsere Wahrnehmung und auf das Bild des Tanzes. Und ich würde das gerne jetzt, um zum zweiten Teil zu kommen, einmal in so eine motivische und einmal in eine medial konstruierte Bildwertung eigentlich unterteilen. Und zwar anhand eines Beispiels. Und das ist dann Midi Imbeckhofen in der Fotografie von Karl Schenker. Wir haben es hier mit einer Postkarte zu tun. Und wenn ich jetzt sage, ich habe die Möglichkeit, einmal Motive anzuschauen oder meine Wahrnehmung ist motivisch geprägt, dann meine ich damit, dass ich einmal natürlich gucken kann, welche Fotografien existieren denn eigentlich noch von den Imbeckhofen. Und jetzt habe ich da einfach meine Auswahl zusammengestellt und dann kann ich Beobachtungen machen und bin beeinflusst, dass zum Beispiel alle Posen Balanceakte sind. Also es gibt sie steht meistens auf einem Bein oder auf beiden Beinen mit erhobener Ferse, mit nach vorne oder zurück gebeugter Haltung. Aber sie ist eigentlich nie in einem sicheren Stand, noch in einem Schwung oder noch in einem Sprung. Das kann ich zum Beispiel schon mal mitnehmen aus so einem Vergleich. Eine andere Möglichkeit, motivisch bedingt, wäre zu sagen, okay, wir hatten das eben mit einer Attitüde, also nochmal Attitüde zu tun, und dann gibt es aber diese Beispiele aus der Tanzgeschichte, Grete Wiesenthal im Donauwalzer oder Mary Wickman im Allegro Rio, wo eben dieses Combré nach hinten, die Rückwärtsfolge, sehr viel stärker ausfällt als jetzt bei den Beethoven, die eben ganz stark auf diese Vertikale, das heißt noch, sie hält die Vertikale ein. Also auch eine Möglichkeit, das motivisch zu vergleichen. Das andere, was wir vielleicht nicht so oft tun, ist ein medialer Vergleich. Und da würde ich erstmal darauf hinweisen wollen, aha, wir haben es mit einer Postkarte zu tun. Und genauso wie ich es wichtig finde, dass wir in einem Handy scrollen, hat auch die Postkarte natürlich eine Auswirkung als Medium auf meine Wahrnehmung. Das heißt, ich kann sie drehen und wenden, man kann sie beschreiben, also sie ist ausgewiesen auf ein, als ein handhabbares Objekt. Ferner sehen wir da gewisse Angaben, also das ist die Nummer 381/3. 381 bezieht sich auf die ganze Serie und die 3 eben auf die Folge, also es ist die Nummer 3 in dieser Postkartenserie, und die Nummer 2 haben Sie eben auch schon gesehen, die ist da ganz oben, gehört auch zu der Serie. Das zu diesem Medium, aber dann haben wir noch den historischen Abzug. Also ich konzentriere mich jetzt wirklich nur auf unterschiedliche mediale Repräsentationsformen von dieser einen Fotografie. Jetzt waren wir bei der Postkarte und das hier ist der, ist quasi die Vorlage aus dem historischen Tanzarchiv, aus dem Tanzarchiv in Köln, Lilli Implikofen auf einer Chrom-Silber-Gelatine. Und ich könnte noch weitergehen, ist mir aber nicht zugänglich gewesen, also ein bisschen zu negativ. Und bei negativ könnte ich dann vielleicht nochmal Beobachtungen zu den verschiedenen Bearbeitungsprozessen machen, überlegen, welche, ja genau, was hat der Fotograf vielleicht nochmal verändert. Auswahl, Ausschnitt, Belichtung etc. Solche Fotografien begegnen uns meistens in Archivkontexten, also auch dieser Archivkontext, wo ich dann wieder unterschiedliche Bezüge herstellen kann, prägt meine Wahrnehmung vom Tanz der Moderne oder von anderen Tänzen. Noch ein Beispiel, wie diese Fotografie Verwendung gefunden hat, als Büstenhalter. Also eine Werbeanzeige der Firma Forma und ja, also auch eine Möglichkeit, wie Fotografien wandern. Und hier in einem ganz anderen Kontext, wobei das auch nicht so unüblich war, dass in Zeitungen und Zeitschriften eben auch Abbildungen von Tänzerinnen und Tänzern waren. Hier ist eine sehr schöne Verbindung dann hergestellt, diese expandierende Bewegungsfigur von Implikofen tritt in Verbindung zu den Möglichkeiten eines Büstenhalters, eben auch möglichst flexibel zu sein, ja, und dass eben der Tanz eigentlich auch dazu genutzt wird, diese Flexibilität hier zu zeigen. Und natürlich diese wunderbare Torsion von Implikofen auch ausgerechnet den Brustkorb eben uns ja, sichtbar macht oder uns zuwendet. Publikationsmedium, Zeitschrift ermöglicht uns natürlich auch die Seiten zu wenden, also auch wieder eine andere Handhabung. Das Blättern der Seite und außer Tanz, außer Unterwäsche gibt es dann natürlich noch ganz viele andere Kontexte, in denen jetzt diese Fotografie gestellt wird. Also andere Lebensbereiche aus der Gesellschaft, aus der Politik und so weiter. Noch ein weiteres, eine andere Form, also in dem Buch Tänzerin der Gegenwart findet sich auch eine Reproduktion dieser Fotografie. Ja, und in diesem Buch sind dann auch noch, ich glaube, es gibt fast 60 andere Fotografien natürlich zu finden, die man jetzt auch wieder querlesen könnte zu dieser Abbildung und sich Beziehungen zwischen den Bildern herstellen, plus eben ja natürlich auch, das hatten wir vorhin, Text-Bild-Relationen generieren. Dieses Buch war 2017 aufgehängt an einer Wand, also noch ein neuer Kontext, und zwar im Rahmen der Aufführung Private Situations von Anna Till und Barbara Lubich in Hellerau. Und dort konnten, vor der Aufführung, konnte das Publikum eben auch auf die Bühne treten und sich dieses Buch anschauen. Sie sehen auf der rechten Seite eine chorische Formation von Laban, also einfach weil hier auch die doppelte Buchseite sichtbar werden sollte. Gearbeitet wurde aber tatsächlich mit der Hose in Beethovens. Und zwar hat Anna Till ja eigentlich diesen Rekonstruktionsprozess, was eben nochmal auch im Umgang mit Tanzfotografie sein kann, inszenieren lassen auch, zusätzlich durch eine Fotografin, und hat nicht die vollendete Rekonstruktion, sondern den Prozess, also die Form der Annäherung, aufgeführt. Und jeder Versuch der Tänzerin Anna Till, diese Balance von Idee Impikhofen zu halten, wurde von der auf der Bühne anwesenden Fotografin Barbara Lubich digital fotografiert und simultan auf dem linken Bühnenrand auf eine Leinwand, die dorthin projiziert. Begleitet dann immer von einem Klicken der Kamera. Ich habe eben gelernt, das hört man eigentlich gar nicht mehr, ist auch gut so, aber hier war das eben Teil der Inszenierung, dass man dieses Klicken eben hört. Und mit dieser also eigentlich wurde da auch die Fotografie aufgeführt oder das Fotografieren mit zum Teil dieser Aufführung. Und eben gerade, wovon ich berichtet habe, also Fotografin und Tänzerin bilden eigentlich eine Zusammenarbeit, genau das wurde hier auf eine wunderbare Weise sichtbar gemacht. So dass Barbara Lubich auch immer wieder Ansprache getroffen hat an die Tänzerin, einen Stopp oder ja, gleich hast du es oder mach es noch einmal. Also so ein dialogischer Austausch wurde hier gezeigt. Zu guter Letzt noch ein allerletztes Bild, wohin eben dieses Motiv von Lidi Impikhofen gewandert ist. Das ist eben dann uns allen bekannt, also das Ergebnis einer Google-Bildersuche. Ich habe nur eingegeben, Lidi Impikhofen Schalk, das letzte Mal im April 2022. Jetzt sieht das auch schon wieder anders aus, sprich der Screenshot zeigt zum einen eine Bildschirmaufnahme meines Rechercheprozesses oder kurz in einer Suche, die natürlich seriöserweise sonst auf Portalen der Tanzarchive auch stattfindet, aber auch durchaus kommerzielle Bilderdienste einbezieht. Fixiert ist damit aber auch eben genau dieser Moment der Datenerhebung, also der Augenblick, in dem ich das google, ist ja auch auf eine gewisse Weise einmalig, der kann sich schon wieder verändern. Und dieses Ergebnis zeigt eigentlich sehr schön auch wieder diese Effekte von Pluralität, denn Sie haben hier ganz viele von den Abbildungen, die ich eben auch schon gezeigt habe. Also oben links die zweite aus der Postkartenserie, dann haben wir den Büstenhalter und ganz unten, und das ist eben das irgendwie auch das Verrückte, also wie ein Blick in die Zukunft, findet man eben diese Aufnahme von Anna Till und Barbara Lubich, die dann quasi wandert in diese Geschichte der Tanzfotografie. Und damit ist der Prozess nach vorne eben auch unabgeschlossen. Das Wandern der Bilder setzt sich fort. Es ist ein Bild des Tanzes, im Bild des Tanzes, im Bild des Tanzes, im Bild des Tanzes. Dankeschön.
Ja, was war eben auch nochmal ein Hinweis, was ist eigentlich genau auf so einem Bild drauf? Ja. Jetzt ging es immer um was anderes eigentlich.
Ja.
Oh, jetzt kommt noch Fragen.
Ja. Elisabeth? Ich wollte nur sagen, dass ich das sehr interessant fand, Mary Wigman mit großem Abstand vorne, was die Anzahl der Abbildungen betrifft, was ja korrespondiert mit ihrer Präsenz in der Tanzgeschichte. Und es mag nicht nur daran liegen, aber ich würde mal sagen, dass das auf jeden Fall einen Zusammenhang hat, ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung zu ist, Aber wo wir am meisten visuelles Material vorfinden aus der Vergangenheit, wird es höchstwahrscheinlich immer einen Vorsprung geben an Aufmerksamkeit.
Ja, und leider nicht nur das, sondern es ist ja auch so, dass wir als Autorinnen, Autoren der Tanzwissenschaft immer wieder auf bereits bestehende und leicht zugängliche Reproduktionen beziehen. Das heißt, es ist ein permanentes Widerspulen von bereits Gesehenem. Und dann fallen halt viele Dinge einfach aus dem Blick. So, und auch von Mary Wigman gibt es ja noch viele Fotografien, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, weil sie eben nicht so kanonisiert, also in den Kanon passen. Also sollte man, finde ich, auf jeden Fall kritisch mit umgehen.
Dazu noch mal eine ganz formale Frage. Das war die Anzahl von Abbildungen oder die Anzahl von einzelnen Abbildungen, also verschiedenen Abbildungen?
Das war die Anzahl von einzelnen Abbildungen. Also ich habe mir von diesen 100 dann diese 60, ja. 16 genommen und dann einfach gezählt. Also es waren dann eben, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, aber die Zahl, die bei Mary Wigman steht, entspricht der Anzahl der Abbildungen von Mary Wigman in diesen 16 Büchern.
Okay, aber es sind aber nicht
unterschiedliche
die Anzahl der Unterschiede.
Auch unterschiedliche Autos.
Aber nicht nur.
Also teilweise genau. Sind da doch auch gleiche dabei. Das ja, ist bestimmt.
Das war
ja. Okay, verstehe ich. Nur
auf die abgedruckt wurde. Okay,
ja.
Danke.
Ja.
Was sehen Sie als Persönlichkeitsgrund dafür ab, dass die Namen der Tänzer, Tänzerinnen zurücktreten? Mhm.
Stehen Sie da?
Ja.
Also,
Da stehen Sie.
Ja. Das hatte ich, also es ist einmal so, dass es natürlich eine Frage ist von ich sehe sie jetzt leider nicht, also von Interesse der Publikation, also geht es jetzt darum, Bewegungsschulen zum Beispiel darzustellen. Und was mir aufgefallen ist, wie es eben immer dann, wenn das der Fall ist, also wenn es um Bewegungsschulen geht, und davon gab es eben ja einige, also überhaupt dieses Aufkommen von Schulen des modernen Tanzes war wahnsinnig wichtig. Und dann war eben dieser Name der Begründerin der Schule oder die Schule selber im Vordergrund. Und so, dass eben die Namen der Tanzenden nicht mehr relevant waren. Ist aber auch nicht durchgängig so, aber meistens ist es so, dass die Schulen mit im Vordergrund stehen oder auch einzelne Choreografen. Oder eben bei chorischen Formationen, da steht dann halt auch die Schule, weil sonst müsste man 20 Leute nennen. Also vielleicht auch noch eine pragmatische Frage.
Ja, inwieweit spielt dir das im Tief eine Rolle? Also wenn jetzt wenn so oft gewählt wurde, ist vielleicht auch das Foto oder das Motiv oder ihre PR-Connection oder was auch immer, spielt ja auch eine Rolle. Ne?
Ja. Ja, also auf welche, ist jetzt dann nochmal eine Rückfrage, auf welche Publikationen beziehen wir uns jetzt? Also auf die historischen, dann würde ich auch sagen, dass es da gewisse Präferenzen gibt. Also das, was man eben zum Beispiel mit einer sehr ausladenden Geste verbindet, da sehe ich durchaus eine Präferenz gegenüber den statischen Gesten. Also die Allegro con Brio, was ich gezeigt habe, das wird inflationär abgedruckt zu der Zeit. Und dann, wenn wir jetzt reproduzieren in der Tanzwissenschaft, dann gibt es auch eine Präferenz, weil wir auch hier nicht nochmal ganz neu in Frage stellen oft, was wir für ein Konstrukt von moderner Tanz mit in die Welt gebracht haben. Also sprich, man versucht auch ein bisschen Mainstream, sich die Sachen auszuwählen. Also ich finde es wichtig, das zu durchbrechen, aber ich denke, so kann man das schon beobachten.
Ich wollte nochmal zu den Namen der Tänzer sagen, dass das natürlich auch im Journalismus ein großes Problem ist. Weil das kennt jeder, fünf, sechs, acht Namen von den ganz großen Ensembles ganz zu schreiben, sprengen völlig den Rahmen dessen, was wir nennen können, sowohl schriftlich als auch das, was wir über die wir erzählen können. Also pragmatisch, ja, aber natürlich mit weitreichenden Folgen im Verschwinden von oder einerseits Sichtbarkeit durch Fotografien, aber eben eine namenlose Sichtbarkeit, würde ich das mal nennen, die ich durchaus problematisch finde, aber für die ich gar keine Lösung habe. Ja,
ich wollte da mal dran anschließen, weil das ganz interessant ist. weil oft sind die Credits in den Fotos. Das heißt, es ist oft nicht im Sinne der FotografInnen, dass die Namen genannt werden, wenn die Galerien, ich sag mal im Internet oder im Satz der Zeitung, wenn die Credits drin stehen. Das heißt, schlau ist es immer, die Creditline-Linie drunter zu haben, ist aber oft in der Grafik nicht so schick. Und dann ist es auch so, dass es eben platzsperrend ist, oft auch zeitfressend, weil die gerade internationalen BalletttänzerInnen mit den Beni-Checks und Kilians mit Hardjacks und so weiter im ganz, ganz schnellen Tagesjournalismus macht das manchmal schlicht zu viel Arbeit. Also wir bemühen uns immer, alle TänzerInnen Namen runterzuschreiben, aber das ist liegt auch an der Schnelligkeit, in der sowas raus muss und eine Galerie raus muss, wenn Dieter Hart mit uns 20 Fotos schickt, auf denen 20 verschiedene TänzerInnen sind und das soll heute raus, dann ist das ein Problem. Also das ist ganz pragmatisch, ganz, ganz unangenehm pragmatisch. Und dann liegt es, aber das würde ja hier gar nicht zutreffen, dann liegt es oft daran, im Unterschied zwischen Ballett und zeitgenössischem Tanz, dass im Ballett die Interpretation eines großen klassischen Werkes durch die Ballerina viel größeren Wert hat. Das heißt, es ist wichtig, ob diese oder jene Tänzerin. Das heißt, die Credits im Ballett sind wichtiger, während im konzeptionellen zeitgenössischen Tanz und Tanztheater oft quasi die Message oder der Kontext eine Rolle spielt. Also das ist, glaube ich, super interessant, auch das zu untersuchen. Wo gibt es mehr Credits? Ist es im Ballett oder im zeitgenössischen Tanz oder wie damals im Ausdruckstanz? Und wie steht das auch im Zusammenhang mit der, gerade jetzt mit den Algorithmen im Internet, wie steht das im Zusammenhang mit der Verbreitung dieser Fotos? Ja. Weil da gibt es ja immer diese Tags, wissen Sie, genau, Tags bringen das dann in die Welt.
Ja, und mein Anliegen wäre es aber auch über die Namen der Fotografinnen und Fotografen. Also das ist vielleicht mittlerweile üblicher, quasi gerade in sozialen Medien auch diese Autorschaft zu belegen, aber tatsächlich die Publikationen um 1900 haben ganz selten die Namen der Fotografen und Fotografinnen genannt und auch wieder selbstkritisch in tanzwissenschaftlichen Publikationen findet man vielleicht den Namen des Fotografen. Man findet ihn aber seltenst an erster Stelle. Und ich gebe mir immer Mühe, quasi die Autorschaft des Produktes, also des Fotografen hier an erster Stelle zu stellen. Ich finde, es macht einen Unterschied oder man sollte sich zumindest Gedanken darüber machen. Denn es ist auch eine Wertschätzung der Bilder.
Wir arbeiten gerade das Archiv von Tanznetz auf, und zwar die letzten 20 Jahre. Die gehören auch zu dem Team. Und wir schmeißen alle Fotos raus, die keinen Fotocredit haben, im Sinne der Autorenschaft. Aus rechtlichen Gründen, aber auch aus Fairness den Fotokünstlerinnen gegenüber. Also Fotos, die keinen Fotocredit haben, mag sein, dass das über Agenturen kam oder sowas, werden dann bei uns nicht mehr sein, weil das einfach nicht geht. Es gibt ja auch keine Kritiken ohne Autor drunter oder Autoren.
Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke auch für die
Rückfrage. Wir machen den Winter.